Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich im Theater am Saumarkt zur Präsentation des Buches von Mussolini zu Salvini, Italien als Vorreiter des modernen Nationalpopulismus. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich und gemeinsam mit Ihnen unseren heutigen Gast und Autor dieses Buches, Lorenz Gallmezza. Guten Abend. Was wäre Europa ohne Italien? In Italien stieg Rom zur Weltherrschaft auf und brachte griechische Kunst und Philosophie, Architektur, römisches Recht und auch die Kunst der Politik mit zu uns. In Italien entstanden das Christentum und die römisch-katholische Kirche, aber auch die Renaissance und der Humanismus. Italien war der Sehnsuchtsort der deutschen Klassik. Italien, das Bel Paese, das Land, wo die Zitronen blühen, galt eher als das Arkadien, das Reich der Kunst und der Schönheit. Die Italienreise gehörte zum Muss für jeden, der als gebildet und kultiviert gelten wollte und natürlich auch, der es sich leisten konnte. Aber auch manchen, der gar kein Geld hatte, zog es nach Italien, wie etwa den Dichter Johann Gottfried Säume, der zu Fuß von Dresden nach Syrakus spazierte. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg stand Italien für Kultur, Eleganz, Lebensfreude und Geschmack. Italienische Literatur, italienisches Kino und italienisches Essen prägten und bereicherten die europäische Nachkriegskultur entscheidend. Die Marke Made in Italy stand und steht immer noch für Qualität und gutes Design. Und nach wie vor lockt Italien mit seinem enormen Reichtum an Kunstschätzen, seinen wunderschönen Städten und seiner Lebensart jedes Jahr Millionen von Touristen an. Doch hat die italienische Kreativität leider auch andere, weniger erfreuliche Erfolge zu verzeichnen. So wurde in Italien etwa mit dem Faschismus eine autoritäre Herrschaftsform erfunden, die innerhalb weniger Jahre einen Siegeszug durch halb Europa angetreten hat. Berlusconi hat in vielem den Politikertyp Donald Trump vorweggenommen. Und schließlich ist mit Matteo Salvini und der Lega eine rechtspopulistische Bewegung entstanden, die nicht nur Italien in Atem hält. Zwar ist die Lega derzeit nach Salvinis missglückten Pokum die Macht vorerst von der Regierung wieder in der Opposition gelandet, Wahlergebnisse wie zuletzt in Umbrien aber, wo sie 37% erzielt hat, zeigen aber, dass Salvinis Lega dadurch nicht wirklich geschwächt wurde. Aber wie ist diese Bewegung, wie ist Salvinis Lega denn eigentlich einzustufen? Ist sie einfach Teil des international zu beobachtenden Rechtsrucks? Ist Salvini nur das italienische Pendant zu Leuten wie Strache oder Kickl in Österreich, zu Le Pen in Frankreich, Wilders in Holland oder Björn Höcke in Deutschland? Oder bildet Italien auch hier einen Sonderfall? Wird es gar zum Vorreiter eines modernen Nationalpopulismus, wie der Untertitel des Buches von Lorenz Gallmezza behauptet? Und wenn ja, was wäre dann das Neue an diesem Populismus? Und welche Ursachen und Umstände haben den Aufstieg Salvinis in Italien überhaupt erst möglich gemacht? Und schließlich, was würde es für Europa und die EU bedeuten, wenn Salvini in Italien tatsächlich Premier werden würde? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich Lorenz Gallmezza in seinem neuen, überaus lesenswerten Buch, das ihn jetzt gleich präsentieren wird. Lorenz Gallmezza stammt aus Südtirol. Er war viele Jahre für den ORF tätig, unter anderem als Auslandskorrespondent in Paris und Washington, als Reporter für das Weltjournal und als Leiter der Redaktion für die Diskussionssendung Club 2. Seit 2011 lebt Lorenz Gallmezza als freier Publizist in Wien. Lorenz Gallmezza wird nun in einem Blog von etwa 45 bis maximal 60 Minuten ihr das Buch vorstellen durch Erzählen und Leseproben, Zitaten. Und im Anschluss daran besteht dann für Sie, meine Damen und Herren, die Gelegenheit, mit Lorenz Gallmezza über das Buch zu diskutieren. Das Buch ist, wie Sie sicher gesehen haben, draußen auf dem Büchertisch im Foyer zu erhalten. Und zum Abschluss erlauben Sie mir bitte noch eine kurze Vorankündigung in eigener Sache, nämlich eine Vorschau auf die nächste Veranstaltung im Rahmen der Diskussionsreihe Tangenten am 21. November 2019, also am nächsten Donnerstag, werden wir uns der Philosophin Hannah Arendt widmen. Es wird im Rahmen der Langen Nacht der Philosophie Maike Weißpflug ihr Buch Hannah Arendt, die Kunst politisch zu denken, vorstellen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen anregenden Abend und darf nun Lorenz Galmetz um seine Ausführungen bitten. Danke.
Ja, in Wirklichkeit, schönen guten Abend noch einmal, muss ich mich jetzt bedanken, denn genau diese wunderbare Rede, die Sie jetzt gehalten haben über die schönen, positiven, wichtigen und kulturell außerordentlichen Seiten Italiens und der italienischen Geschichte, habe ich in meinem Buch unterlassen, sträflicherweise. Das ist mir jetzt noch einmal, man hat es mir schon vorgeworfen, aber jetzt ist es mir noch einmal aufgefallen, weil Sie das so wundervoll dargestellt haben und dafür danke ich Ihnen aus ganzem Herzen. Dadurch wird der Abend hoffentlich ein bisschen weniger düster, obwohl die Realität in Italien leider düster ist. Wo soll ich beginnen? Ich meine, ich würde als erstes einmal sagen, natürlich hat es damit zu tun, dass ich Südtiroler bin, in Südtirol politisiert worden bin. Ich bin Jahrgang 52, das heißt, ich habe das, was in Italien schon ein bisschen vor 68 in Frankreich begonnen hat, nämlich die 68er-Bewegung ging in Italien ursprünglich von den Arbeiterräten, die sich gebildet haben in den Turiner Autofabriken und so aus. Und dann sind erst die Studenten dazugekommen, im Unterschied zu Frankreich, wo das genau den anderen Weg gegangen ist, oder in Berkeley, wo das sowieso von den Universitäten ausgegangen ist. Und seitdem bin ich ein politischer Mensch und seitdem bin ich mit Italien verbunden. Ich bin nach wie vor italienischer Staatsbürger und war dann dort Lehrer und Gewerkschafter und so weiter. Das heißt, das ist schon ein Grund, warum ich mich besonders intensiv damit beschäftigt habe. Aber das wäre kein Grund gewesen, ein Buch zu schreiben, sondern es hat damit zu tun, dass als politischer Mensch und auch der versucht hat, durch Qualitätsjournalismus und nicht Propagandajournalismus, nämlich Information, Aufklärung, kritisches Denken, einen Beitrag zu geben, unsere Welt zu verstehen und möglichst auch einen Anstoß zu geben, richtige, mündige Bürgerentscheidungen zu treffen, war ich an all diesen Entwicklungen, die wir jetzt besprechen werden, auch emotional sehr beteiligt. Und man darf nicht vergessen, ich war 11 Jahre Korrespondent des ORF für Radio und Fernsehen in Paris, aber ich war davor schon als Reporter und danach auch als Weltjournalreporter immer dort. Ich habe 20 Jahre lang den Vater Le Pen, Jean-Marie, und dann die Tochter ein bisschen, bevor sie Chefin geworden ist, schon auch, aber gecovert, wie man auf, im Journalisten-Speech sagt. Das heißt, es hat keine große Wahl oder Wahlveranstaltung oder irgendetwas von Le Pen gegeben, wo ich nicht war und worüber ich nicht berichtet habe. Und bin insofern ein bisschen abgebrüht gewesen und habe mir gedacht, na gut, in Italien habe ich noch erlebt, in den 68er Jahren, die Jugendorganisation der damaligen Neofaschisten, des Movimento Sociale Italiano mit dem berühmten Almirante als Chef, die als Parteizeichen diese drei Flammen hatten, oder eine Flamme mit den Nationalfarben, die dann der Le Pen von ihnen übernommen hat. Und ich war schon gewohnt als 17-Jähriger, wenn man über die Talfabrücke und dann in die Museumsstraße und unter die Lauben ging, wenn dort die jungen Faschisten Flugzettel verteilt haben und man hat sie nicht genommen. Dann haben sie dich gestoppt und gesagt, warum nimmst du es nicht? Weil du ein Deutscher bist oder weil du irgend so provokant? Und die beste Antwort wäre gewesen, weil mich Politik nicht interessiert. Und ich habe halt gesagt, nein, weil oder Leute wie ich haben dann halt gesagt, weil ich mit dem nicht einverstanden bin. Und dadurch war man schon fast bei der Rauferei oder was Ähnlichem. Das heißt, all das war mir nicht neu. Was aber jetzt in den letzten Jahren passiert ist, ist unvergleichbar. Und ich möchte als erstes einmal mit dem aufräumen, mit dieser falschen Einschätzung, naja, das ist halt Hochzeit auf Italienisch und das ist Italien 67 Regierungen seit 1945. Das stimmt schon, 67 Regierungen. Nur die 67 Regierungen waren zu 60 Regierungen von 67 waren das kleine Umstrukturierungen innerhalb derselben Parlamentsmehrheit. Das waren nicht Neuwahlen, das waren nicht Wenderegierungen, sondern das war die eine Staatspartei, Democrazia Cristiana, die 50 Jahre am Ruder war mit ein paar Satelliten, die hat halt die inneren Widersprüche müssen ausgleichen, indem man ein bisschen umgruppiert hat. Das mit Salvini und davor das mit Berlusconi, das waren wirkliche politische Wenden. Da hat sich ein neuer Weg eingeschlagen. Und deswegen sage ich, ist die Bedeutung der heutigen Entwicklung, wenn man sie im internationalen Kontext der Globalisierung sieht, eine besonders brisante für ganz Europa.
Aber wenn ich da einhaken darf, neu, Sie sagen neu, ist es neu für Italien gewesen oder sagen Sie, das ist, was mit Salvini jetzt im Talega passiert ist, neu auch im Bezug zum allgemeinen Rechtsruck bzw. zu den national populistischen oder rechtspopulistischen Parteien, die es ja in nahezu allen Ländern momentan gibt und die immer bedeutender werden im
so
politischen
es.
Gewicht. Also ist es da, nimmt da Italien dazu eine Sonderstellung ein, Ihrer Meinung nach?
Ja, und das kann ich auch begründen. Ich bin ja für das Buch 3-4 Mal auch länger nach Italien gefahren, Interviews zu machen. Und zum Beispiel der langjährige Chefredakteur der zweitgrößten Zeitung mit dem Corriere della Sera, der linksliberalen La Repubblica, der Ezio Mauro, der zugleich ein halber Philosoph, Bücherschreiber und sonst was ist. Ich habe sie alle, meine Interviewpartner, immer gefragt, ist Italien das schwächste Glied in der Kette dieser europäischen, und ich spreche jetzt vor allem nicht von den osteuropäischen Ländern, die Jahrzehnte hinterm Eisernen Vorhang waren, also Orban und Kaczynski-Entwicklung und sonst was, die haben eine besondere, andere Entwicklung. Das würde zu weit führen und ich kenne mich dort auch nicht gut genug aus, obwohl man die Zusammenarbeit mit denen schon kann. Aber das alte Europa, dessen kulturelle Geschichte Sie geschildert haben und wo Italien als Gründungsmitglied der EU und als Herzland der EU, auch geopolitisch als das wichtigste mit den deutschen Basen, den amerikanischen, das wichtigste geopolitische NATO-Land ist. Italien, der ganze Stiefel, ist ein einziger Militärstützpunkt der NATO. Noch heute, man kann im Internet auf die Website NATO gehen und Militärstützpunkte und die zählen sie ganz brav auf und auch welche Waffen und die Sprengköpfe, die geliefert werden. Ich habe geheim gefilmt den Hafen allein in Neapel. Da ist der Militärhafen mit den grauen amerikanischen und NATO-Schiffen doppelt so groß wie der zivile. Das heißt, die zentrale Rolle Italiens und zugleich aufgrund der eigenen Geschichte, und da kommen wir dann zum Buch, und der eigenen internen Schwächen und Widersprüche, ist es zugleich das schwächste Glied der Kette und dadurch aber auch Vorreiter und Spitze des Eisbergs einer Entwicklung, die wir, ich würde sagen, seit dem Fall der Mauer, der Berliner Mauer, der jetzt gerade gefeiert worden ist, im gesamten Westen sehen. Warum? Nur schlagwortartig, weil das ein anderes Thema ist und eh oft genug diskutiert worden ist. Aber die Tatsache, dass eine ungelenkte, chaotische, völlig wildwuchsartige, galoppierende Globalisierung mit einem Turbo-Finanzindustrie-Kapitalismus, gemeinsam mit der digitalen Revolution, die alle unsere Lebensgewohnheiten auf den Kopf gestellt hat, alle Grenzen geöffnet hat, auch die internationalen Krisen ganz anders gehandelt werden als noch zur Zeit des Kalten Krieges, wo das sozusagen alles nach Spielregeln grausamen des Schreckens mit den Atombomben. Aber es war irgendwo, es hat Regeln gegeben. Seit 30 Jahren sind sowohl international alle diese Regeln durcheinander gekommen, von der Klimakrise, die jetzt gerade so populär ist, reden wir gar nicht, aber auch in der Gesellschaft. Das heißt, diese Form der rasanten, wie ein Tsunami über die ganze Welt dahingeraste Entfesselung und Deregulierung von allem, hat die Menschen in eine Situation der Entwurzelung gebracht, des Identitätsverlusts, der Angst, die prekäre Arbeit. Und ein Zitat kann ich da gleich einführen. Ich finde, das ist herrlich, wie der Ezio Mauro, der genannte Chefredakteur, das beschreibt und sagt, denn es hat natürlich auch Vorteile gegeben, dieser Globalisierung. Es gibt 1 Milliarde Menschen auf der Welt, die nicht mehr an Hunger sterben. Das ist auch ein Vorteil. Es hat nicht nur Nachteile gebracht. Er sagt dazu in unserem Interview, das im Buch ist, wir haben alle den Fehler begangen, nur die positiven Aspekte der Globalisierung zu sehen. Wir haben diese Öffnung als Tochter des Kosmopolitismus gesehen, haben uns aber nicht die Frage gestellt, ob und wie wir sie lenken müssen. Jetzt erleben wir eine Metamorphose, die nicht als begleiteter Prozess stattfindet, sondern der nach einem harten Bruch ohne Orientierung, ohne politische und kulturelle Modelle abläuft. Der Soziologe Ulrich Beck, zitiert er, sagt, der Kern der Demokratie, die auf der Arbeit aufgebaut ist, sei ein Pakt aus Kapitalismus, politischer Vertretung und Welfare State. Diese Allianz ist dabei zu zerbrechen. Das ist derzeit das große Risiko. Und die Menschen haben das Gefühl, dass die Dinge völlig unkontrolliert aus dem Ruder laufen. Und dann kommt er mit den Beispielen, prekäre Arbeit, auch der Dschihadismus, auch die internationalen Gefahren und so weiter. Und er sagt, wir sind heute im Jahre Null angelangt. Und da kommen wir wieder zur Krise. Die Wirtschaftskrise, die er sagt, die viel zu sehr unterschätzt wurde, 2007, 2008. Die Demokratie verträgt nämlich soziale Ungleichheiten, auch wenn sie ihr nicht gefallen. Dann sagt die Demokratie der Politik, tu was, du musst die Ungleichheiten reduzieren. Und die Politik hat in der Vergangenheit viel getan. Sie hat den Wohlfahrtsstaat erfunden, die Schulpflicht, das allgemeine Gesundheitswesen. Das sind alles soziale Stoßdämpfe, die es der Demokratie erlauben, mit Ungleichheiten zu leben, von denen sie weiß, dass sie nie ganz eliminiert werden können. Heute kann der Bürger sagen, du liebe Demokratie, du bestehst aus schönen Worten und herrlichen Prinzipien, aber die gelten nur für die Abgesicherten. Deine Verfassung, an die ich geglaubt habe, nützt mir nichts mehr, seit ich keine Arbeit mehr finde und meine Familie nicht erhalten kann. Was soll ich mit deinen schönen Worten? Und so macht der Bürger eine gefährliche Übertragung. Weil die Politik nicht funktioniert, verliert er das Vertrauen. Für ihn funktioniert das gesamte System Demokratie nicht mehr. Krise der Volksparteien, der traditionellen. Also folgt er jemanden, der dem gesamten System täglich Tritte versetzt. Jemanden, der schreit, die sind alle gleich. Die gesamte Politik seit dem Krieg war eine Sauerei. Das wird alles in einen Topf geworfen und wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen Faschismus, Widerstand, Resistenza, Demokratie. Das Ergebnis ist das neuerliche Aufkommen von faschistischen Elementen und Phänomenen. Und damit sind wir bei Italien. Dort ist nämlich, und das ist schon der Grund, warum ich das als Cover so plakativ und ein bisschen reißerisch dargestellt habe. Man muss wissen, dass Mussolini nicht aus Zufall so eine große Bedeutung gehabt hat und den Faschismus erfunden hat. Und wie Sie erwähnt haben, ist er in den nächsten Jahren gleich nach dem Ersten Weltkrieg von Portugal über Spanien, über Frankreich, über Hitler hat ihn bewundert für seine Fähigkeit zur Inszenierung der Massen, aber der Mussolini war 11 Jahre vor dem Hitler an der Macht, hat seine Schwarzhemdenmannschaften in Braunhemden kopiert und so weiter. Mit dem Unterschied von Mein Kampf und Hitler hatte allerdings der Mussolini, wie der Umberto Eco in einem tollen Essay geschrieben hat, hat er keine so stringente, ideologische, weltanschauliche, kohärente These gehabt wie die Deutschen, aber in der Brutalität war er totalitär trotzdem genug. Das heißt, er ist entstanden und hat einen Archetypus für totalitäre Regime geschaffen, die bis in das Baltikum, bis Bulgarien, Rumänien, den ganzen Balkan, bis Griechenland gegangen ist und weshalb man auch heute noch und wieder von Faschismus spricht. Aber wie ist das zustande gekommen? In Wirklichkeit, nach dem Ersten Weltkrieg hat es ja auch in Deutschland gegeben Arbeiteraufstände, Arbeiterräte. In Italien war die Arbeiterbewegung gewerkschaftlich organisiert, ziemlich stark kommunistisch beeinflusst. Und die Arbeiter haben mit Blick auf die Oktoberrevolution in Moskau irgendwie auch Hoffnungen genährt, haben begonnen im Norden große Fabriken zu besetzen, haben die Ländereien der Großgrundbesitzer besetzt, die Landarbeiter. Und das hat vor allem im Norden zum Teil, gibt es diesen schönen Film Novecento von Bertolucci, der das zeigt, mit dem Gérard Depardieu, dem ganz jungen noch schönen. Da sieht man, wie sozusagen das Großbürgertum, die Agrarding- und Mittelschichten letztlich plötzlich aus Angst vor einer möglichen sozialistisch, bolschewistisch oder irgendwelchen Dingen anfangen, zuerst einmal die Fabriksbesitzer mit ihren eigenen Security-Mannschaften und dann mit diesen Squadre, die der Mussolini gegründet hat, nachdem man ihn von der sozialistischen Partei ausgeschlossen hat, man darf nicht vergessen. Er war Chefredakteur des sozialistischen Parteiorgans Avanti. Das heißt, es war ursprünglich. Und in der Frage Krieg oder Nicht-Teilnahme am Ersten Weltkrieg war die Mehrheit der sozialistischen Partei dagegen und hat ihn ausgeschlossen. In Deutschland hat es bei der Sozialdemokratie dieselbe Debatte gegeben, Kriegskredite oder nicht. Da war auch die SPD gespalten. Deshalb hat er seine Fasche gegründet. Und hat angefangen, sich einzumischen gegen die Linke, gegen die Arbeiterrevolten. Und da haben die monarchistische Partei, die konservative Partei, vor allem aber die Confindustria, die heute noch so heißt, die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskräfte, gemeinsam mit dem König Vittorio Emanuele gesagt, schau, das Beste ist, wir machen Mussolini zum Premierminister. Er ist unser bester Garant, gemeinsam mit Polizei und Militär, zur Niederhaltung der Arbeiteraufstände. Und wir, indem wir ihn in die Regierung holen, kontrollieren ihn. Somit wurde er ganz hochoffiziell von diesem Parlament, das damals nach einem sehr selektiven Wahlrecht nur von den oberen Schichten gewählt worden war, wurde er zum Premierminister und hat die Monarchie beibehalten 20 Jahre lang. Und hat dann sukzessive, Monat für Monat, Jahr für Jahr, die Demokratie eingeschränkt. Die Medien gleichgeschaltet, die Gewerkschaften in eine einheitliche Staatsgewerkschaft organisiert, Opponenten eingesperrt und. Und dann die kolonialen Kriege und dann der Pakt mit Hitler. Das heißt, in Wirklichkeit hat der Faschismus eine semilegale, fast demokratische Fassade aufrechterhalten und hat zugleich aber, und damit kommen wir zur inhaltlichen Parallele auch zu Salvini, zugleich eine fast linke, würde man sagen, Sozialpolitik propagiert, fast antikapitalistisch, obwohl es dann nicht so umgesetzt worden ist. Aber und das wurde auch kopiert, wenn man denkt, ich meine, im Kampf gegen die Bolschewisten, der Hitler, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ja? Dieses Versprechen, dass man das Volk beschützt, allerdings nur die Italiener, prima gli italiani, ist die Losung von Salvini, Italiener als erstes, der Trump sagt America first, und verbreitet die Illusion, wenn wir könnten unser Land selbst bestimmen und nicht Maastricht und die EU-Bürokraten und so weiter uns sagen, wie wir leben müssen, wie wir wirtschaften müssen und bis hin zur Speisekarte was man dazu schreiben muss, welche Gifte angeblich im Essen sind oder nicht. Und wir nur für uns das Vorrecht für Sozialwohnungen, Arbeit, Hilfe, was weiß ich was hätten, dann wärt ihr wieder geschützt wie früher.
Was Sie meinen, wenn ich Sie recht verstehe, das Besondere an dem Nationalpopulismus der Lega jetzt ist die Verbindung aus eigentlich linken Forderungen mit nationalistischen, rassistischen und möglicherweise auch antisemitischen Identitätspolitiken. Also ja. Eine Mischung aus links und rechts, die was, weil eben diese linken Forderungen oder Postulate und Politiken, die typischerweise der Linken zugeordnet werden, erhoben werden, wird es für Wähler, die ursprünglich die Linke gewählt hätten, attraktiv und,
das sehen wir
und stürzt die Linke in eine Katastrophe.
Das sehen, wir, das sehen wir in Frankreich, in Deutschland, in Österreich auch. Dazu möchte ich wieder ein Zitat von Massimo Cacciari. Massimo Cacciari ist einer der wichtigsten Philosophen in Deutschland, nicht so bekannt, weil er hat vor allem die deutsche Philosophie von Kant bis Heidegger bis Wittgenstein den Italienern beigebracht. Aber er war auch 12 Jahre lang Bürgermeister von Venedig und politisch sehr engagiert, auch als Parlamentarier. Und der macht eine Analyse und sagt, die heutige Lega von Salvini ist la destra sociale, die soziale Rechte. Und da zitiere ich kurz daraus. Wir haben es da mit einer Rechten zu tun, die nichts mehr mit jener Rechten zu tun hat, die wir in der zweiten Nachkriegssituation gekannt haben, nicht einmal mit der Le Pens. Die Salvini-Lega hat jeder neoliberalen Ideologie abgeschworen, hat sie auf dem Dachboden verräumt. Das hat nichts mehr mit den amerikanischen Konservativen eines Reagan oder den britischen einer Thatcher zu tun, ja nicht einmal mit dem neofaschistischen Movimento Sociale Italiano von Giorgio Almirante. In Wirtschafts- und Sozialfragen waren diese Faschismus-Nostalgiker in Wirklichkeit eine neoliberale Rechte, eine Rechte im Nadelstreif. Ich kann mich erinnern, auch der Vater Le Pen war ja selber Unternehmer mit einem großen Schloss und der war den Mittelstandsunternehmen sehr nahe. Die heutige Lega besetzt in ihrer Sozialpolitik hingegen viele klassische Themen der Linken, Pensionen, Einkommen, Schutz des Arbeitsplatzes und so weiter. Damit knüpft sie viel mehr an die Phrasen des Mussolini-Faschismus während seiner radikalen Phasen und während der Repubblica di Salò an. Es war dann unter der deutschen Besatzung 2 Jahre eine Marionettenrepublik am Gardasee. Heute sagt Salvini, wenn wir das Diktat der EU ablehnen, werden wir für uns im nationalen Rahmen eine echt soziale Politik umsetzen. Das ist die destra sociale, die neue soziale Rechte. Und da kommt jetzt das, was Sie sagen. Das stellt für die Linke ein kolossales Problem dar und ist heute die wirkliche Gefahr. Denn wenn man die traditionellen Themen der radikalen Rechten, Nationalismus, Xenophobie, streng konservative Positionen in Gesellschaftsfragen von Homo-Ehe, Abtreibung und so weiter, mit einer starken sozialen Ausrichtung der Partei kombiniert, dann spricht das potenziell bis zu 80% der Bevölkerung an. Das ist so gewiss, wie das 2 plus 2, 4 ergibt. Und das kann sogar sehr schnell gehen. Hält diese Entwicklung an, dann könnte Italien wirklich ein Laboratorium für Europa werden. Die neue soziale Rechte würde die Reformlinke verdrängen. Die Linke würde dann zur Partei, die noch den Kampf um Demokratie, Menschenrechte, Pazifismus und für ein föderales Europa führen könnte, eine Linke der Bürgerrechte und moralischen Prinzipien, ähnlich dem Partito d'Azione, den hat es kurz gegeben, der in der Resistenz, im Widerstand gegen Mussolini, da hat es ja den christlichen Widerstand gegeben, den Liberalen und eben auch diesen Partito d'Azione, gegen den Faschismus bis 1946, also maximal eine 10%-Partei. So, und jetzt, um zu erklären, wie es dazu kommen konnte, das ist ja alles nicht aus dem Himmel gefallen, muss man schon die Besonderheit der italienischen Entwicklung auch mit dem Faschismus anschauen. So wie der Mussolini offiziell sozusagen auf den Regierungssitz gebracht wurde mit dem Konsens der Konservativen und des Königs, so wurde er auch nicht durch eine Revolution oder durch einen Umsturz oder durch sonst was abgesetzt, sondern der König hat ihn wieder zu sich zitiert und hat gesagt, du pass auf, wir versuchen, nachdem der Krieg unsere Kolonialkriege in Afrika und am Balkan schlecht laufen und der Hitlerkrieg geht auch den Bach hinunter, wir versuchen auszusteigen durch einen Separatfrieden mit den Alliierten. Und das kannst natürlich nicht du machen, da musst du weg. Also haben sie ihn auf Heim, wenn man zu Hause, so wie die Fußfessel heute wäre, Hausarrest auf den Gran Sasso ins Hotel gesteckt, wo er dann von einem Nazi-Kommando befreit worden ist, abenteuerlich. Und hat versucht, diese Kontakte, die schon bestanden haben, zu den Alliierten, um da einen Ausweg zu finden. Hitler hat natürlich sehr schnell davon erfahren und hat in einer Blitzaktion Italien bis unter Rom militärisch besetzt. Und damit, das war 1943, hat erst der richtige Bürgerkrieg begonnen. Denn die Befreiung des Südens hatten die Alliierten, vor allem Amerikaner, aber auch die Briten, mit Hilfe der Mafia mit ihrer Landung in Sizilien schon begonnen. Und die sind relativ schnell und widerstandslos bis nach Rom, wo sie dann die deutschen Truppen als Feinde gehabt haben, sind die und wurden gefeiert und niemand war ein Faschist und alle waren froh, dass der Krieg vorbei ist und dass die Freiheit wieder da ist. Im Norden hingegen hat es 2 Jahre blutigsten Bürgerkrieg gegeben. Auf der einen Seite Gestapo, SS und gemeinsam mit den Faschisten, die noch treu geblieben sind, und auf der anderen Seite die Resistenza, wobei die Kommunisten, und das wiegt auch bis heute irgendwo, die stärkste Truppe und die militanteste und am besten organisierte war, unter anderem auch mit über 5000 russischen Ausbildern, Soldaten und Kämpfenden dort. Gut, der Mussolini wurde auf der Flucht, weil, um dem Ganzen ein Mäntel hinzugeben, hat man in Salon, wo der Pasolini dann diesen Film drüber gemacht hat, in Salon eine Art Marionettenrepublik gebildet. Aber in Wirklichkeit haben natürlich die Deutschen das alles kommandiert und besatzt. Also es war auch in Rom, die Gestapo hat das Sagen gehabt und hat auch die Kämpfe gegen die Partisanen angeführt. Aber die Faschisten haben mitgemacht. Als man gesehen hat, dass das nicht mehr zu halten war, die Bastion, weil auch die Wehrmacht und Hitler sowieso geschwächt an allen Fronten waren, hat man Mussolini in deutscher Verkleidung versucht, noch außer Landes zu bringen, über die Schweiz nach Deutschland. Und da wurde er von Partisanen gefangen, erschossen und dann gemeinsam mit seiner Geliebten, die er dabei hatte, auf der Piazza Loreto in Mailand aufgehängt an den Füßen an einer Tankstelle. Das war das Ende dann Mussolinis. Aber letztlich sozusagen hat der König noch den ersten Schritt, also so den Gorbatschow gespielt, wenn man will, hat den ersten Schritt zur Abschaffung des Faschismus gemacht, indem er dann den Maresciallo Badoglio für ein halbes Jahr als Herzeige neuer Premierminister versucht hat zu etablieren.
Aber der Grund, der Konsens dann des Nachkriegsitaliens war doch ein antifaschistischer, offiziell zumindest. Aber andererseits war der Faschismus ja nicht verboten. Es gab ja nach wie vor faschistische Parteien. Zunächst dieses Movimento Sociale. Dann kommt dazu, dass es das Grab von Mussolini gibt, das zur Pilgerstätte mittlerweile geworden ist. Also einerseits gibt es gewisse Parallelen zu Österreich möglicherweise, dass insofern als Österreich sich als Opfer, erstes Opfer von Hitler, damit gewissermaßen umhin konnte, sich wirklich mit der Beteiligung am Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Und Ähnliches möglicherweise in Italien, weil man davon ausging, Italien hat eigentlich, sagen wir mal, intern den Faschismus besiegt.
Eben nicht einmal, nicht einmal besiegt. Eine meiner Interviewpartnerinnen ist eine sardische, sehr, sehr hoch preisgekrönte als Literatin, Schriftstellerin, aber eine sehr, sehr mutige politische Kämpferin, hat Radio- und Fernsehsendungen auch, die Michela Murgia, und ihr Büchlein wurde jetzt im Wagenbach Verlag auf Deutsch auch herausgegeben. Ein kleines, 110 Seiten, das ist aber wirklich empfehlenswert. Anleitung, um Faschist zu werden. Auf Deutsch heißt es, werden Sie Faschist oder so ähnlich. Wo sie in satirischer Form alle Gemeinplätze der Rechten sozusagen durchgeht und zum Schluss mit 66 Fragen kann man schauen, wie faschistisch man selbst ist. Das habe ich weniger lustig gefunden. Aber es ist so. Und die hat im Interview gesagt, weil die sagt nicht, es droht ein neuer Faschismus in Italien. Sie sagt, wir sind schon mittendrin. Was ich bedenklich finde, und der Großteil, ich habe ein ganzes Kapitel nur über die Debatte Faschismus, Präfaschismus, antiliberal, totalitär, faschistoid, das geht seit Herbst 2018 in Italien. Zuerst in den Feuilletons und in den Zeitungen, aber wie ich dann gemerkt habe, wie ich in Bozen bei meinem Friseur war, was immer peinlich ist, weil dort alle Männerfriseure nur über Fußball reden und ich mich bei Fußball nicht auskenne und mich auch nicht interessiere. Und diesmal plötzlich haben sie alle über den Salvini diskutiert. Und habe ich gesagt, hoppla, es ist angekommen am Stammtisch. Und sie sagt, was uns in Italien fehlt oder gefehlt hat und noch immer fehlt, ist ein Nürnberg, die Nürnberger Prozesse. Es hat keine offizielle staatliche Auseinandersetzung, institutionelle Auseinandersetzung und Vergangenheitsbewältigung geben, das sagen die Linken wie die Rechten. Ich habe ja auch den sehr, sehr rechten Ex-Berlusconi-Mann, jetzt Salvini, Sympathisant, Chefredakteur der Wochenzeitung Panorama, die früher eine Linke, so wie der Spiegel war, und von Berlusconi gekauft wurde. Auch der sagt, nein, wir haben natürlich nie abgerechnet mit dem. Jetzt kann man sagen, gut, in Frankreich ist es sehr spät gekommen. Ich habe den Mitterrand immer nur als Präsident erlebt, der gesagt hat, Vichy, das Kollaborationsregime, so ein bisschen wie Salon, ce n'était pas la France. Das, mit dem haben wir nichts zu tun. Er war ja auch selber Widerstandskämpfer. Hingegen der Chirac war es, der jetzt erst gestorben ist, der 1995 eine spektakuläre, wirklich sehr, sehr tiefgründige Rede gehalten hat und gesagt hat, es gibt keine Kollektivschuld, aber es waren französische Gendarmen und es waren französische Militärs und es waren frankofaschistische französische Milizen, die in Drancy, das war das Hauptdeportationszentrum, die Juden auf die Züge geladen haben, wohl wissend, dass die nicht in normale Arbeitslager, sondern in KZs kommen. Das war 1995, also auch verspätet. Franz Vanitzky hat das 1994, glaube ich, im Nationalrat gemacht, nach der Waldheim-Affäre. Das heißt, es hat schon Jahrzehnte gebraucht, bis diese Aufarbeitung stattgefunden hat, aber in den anderen Ländern hat sie irgendwann doch stattgefunden. In Italien muss man sich vorstellen, dass der Herr Tajani, der noch vor zwei Monaten der Präsident des Europaparlaments war, die rechte Hand von Berlusconi, angesprochen auf die Entwicklungen, gesagt hat, naja gut, wenn man Mussolini objektiv beurteilen will, dann muss man schon sagen, was er auch Positives getan hat. Und das hat er nicht in einem Nebensatz gemacht, sondern im YouTube anzuhören, in einem 7,5-minütigen Interview hat er alles aufgezählt. Die Infrastruktur, die Entsumpfung, wie er die Industrie aufgebaut hat, was alles. Na gut, dass sie den Arbeiterführer Matteotti entführt und umgebracht haben, das war ein Verbrechen, hätte man nicht tun sollen. Die Rassengesetze hat man sich vom Hitler aufzwingen lassen und am Krieg teilzunehmen, war im Nachhinein gesehen nicht weise. Und in Italien haben sich ein paar Linke aufgeregt und ein paar Zeitungen. Wäre nicht er der Präsident des Europaparlaments gewesen, dort ist es zu einem Sturm der Empörung gekommen und er musste sich entschuldigen. Aber in Italien ist man daran so gewohnt, auch wie man gewohnt ist, dass der Herr Salvini dreimal in der Woche bei seinen Auftritten sagt, wir müssen unbedingt verhindern und bekämpfen die Sostituzione Ethnica, die ethnische Substitution, das ist der Bevölkerungsaustausch, wo der Herr Soros und die internationale Finanz und der Macron und die Merkel alles tun, um Araber und Moslems als Arbeitssklaven nach Europa zu holen und dabei bewusst auch noch unsere Kultur zu zerstören und zu unterminieren. Das ist der Grund, warum man in Österreich darüber redet, ob man die Vereinsgesetze ändert und wegen dem Herrn Sellner irgendwie und ob man die verbieten kann. Beim Salvini gibt es Leute wie mich, die empört sind, aber es hat keine Folgen. Und jetzt nehme ich diese eine Woche nur, um die Stimmung im Land zu kapieren, nehme ich diese eine Woche her, die letzte, da hat es drei Fälle gegeben, die ich jetzt stichwortartig sage. Erstens wurden zwei rechtsextreme Politiker, über die wir noch sprechen, von der Organisation Forza Nuova. Es gibt zwei neofaschistische Organisationen, Forza Nuova und Casa Pound, die Faschisten des dritten Millenniums, die jeder zwischen 12.000 und 15.000 aktive Aktivisten hat, Anhänger sowieso bei den Wahlen über 500.000 Wähler. Die hatten auf einem Friedhof, was so ungefähr einmal im Monat vorkommt, mit ein paar hundert anderen Glatzköpfen und sonst was, den Saluto Romano gemacht. Das ist ein Zeremoniell, wenn sie würdigen einen ihrer gefallenen Kameraden, aber nicht gefallen im Krieg, sondern in den 70er Jahren in der Auseinandersetzung mit den Linken. Und da wird es immer gleich.
Also, so etwas wie ein Wiederbetätigungsgesetz vergleichbar gibt es in Italien
gibt's
nicht.
Zwei.
Gibt es.
Zwei sogar.
Und was, eins aus den 50er Jahren.
Und das bekommt ihr jetzt. Ja. Und die gehen dann immer hin, auch jetzt bei aktuellen Beerdigungen oder sowas. Dann rufen sie den Namen, Camerata, wie immer er geheißen hat, Attenti. Dann gehen alle auf Attenti, war ja 12 Monate beim Militär, weiß wie das geht. Und dann machen sie den Saluto Romano und das schreien sie dreimal und dann singen sie irgendwie die erste Strophe, ich weiß nicht mehr von welchem faschistischen Lied, und dann gehen sie. Das hat die Partisanenorganisation zur Anzeige gebracht, wie sie, wenn sie davon erfahren, das immer tun. Nach anderthalb Jahren irgendwie oder was weiß ich, wie lang war dann endlich der Prozess in zweiter Instanz. Und dort wurden sie freigesprochen, weil es gibt zwar ein Gesetz aus den 50er Jahren schon, Verbot der Wiedererrichtung der faschistischen Partei. Dann hat man in den 80er Jahren das verschärft und gesagt, man darf auch nicht die Propaganda zur Wiedererrichtung des Faschismus und so weiter machen. Und das ist, seit ich mich in 10 Monaten mit dem Buch beschäftige, ist das vierte Gerichtsurteil, wo Leute freikommen, obwohl sie dort auftauchen, selbst mit Nazi-Abzeichen, mit Hitler-Bildern und allem, weil es je nach Gericht, es wurden 2 Jahre verurteilt, aber das ist die Ausnahme, heißt es, wenn das in einem Contesto di Commemorazione, in einem Gedenkkontext stattfindet, wie auf einem Friedhof, und nicht aggressive politische Propaganda zur Wiedererrichtung der Partei ist, dann kann man es nicht tun. Die sind Freigabe. Das heißt, wenn der bürgerliche Berlusconi, rechte Abend, Herr Tajani und Europaparlamentspräsident bis hin zum Neofaschisten das tun darf, am letzten 4. November, weil ja Jahrestag, 100 Jahre Erster Weltkrieg, der 4. November war der Siegestag, wie ich ein junger Bub war, war damals immer noch die Militärparade in Bozen, nachdem wir vis-à-vis von der Kaserne mit 3600 Soldaten gewohnt haben, sind am 5. die Panzer losgefahren. Das wurde inzwischen abgeschafft. Aber sind die Casa Pound, das sind die moderneren, die jüngeren
Casa Pound nach dem Dichter Ezra Pound,
beziehen sich auf den amerikanischen Dichter Ezra Pound, der an sich als Dichter hoch gefeiert war, Mentor von James Joyce und alle großen Künstler in Paris dann auch kennengelernt hat und so weiter, aber während des Faschismus in Italien gelebt hat, einen eigenen Radiosender, einen englischen gehabt hat, hier Pound speaking, und hat Werbung für den Mussolini gemacht. Gut, die nennen sich, wir sind i fascisti del terzo millennio, des dritten Millenniums, weil sie sind moderner, mit viel Jugendkultur und so weiter. Die haben am 4. November in Triest eben 6.000 von denen, 4 Stunden lang haben sie Umzüge und Zeremonien und sonst was durch die ganze Stadt gemacht. Praktisch die ganze Innenstadt war zwar angemeldet, erlaubt, plakiert und alle fest mit dauernd Saluto Romano bei jeder Gelegenheit. 20 Fernsehkameras dort, auch internationale, Polizei und alles. Gar nichts ist passiert. Das heißt, das ist die Stimmung. Wieso konnte aber die Salvini-Lega in den letzten Jahren so zunehmen? Die Lega war ja ursprünglich eine kleine Partei im Norden, ein Zusammenschluss der verschiedener Ligen, Vereinigungen, von Friaul, Julisch, Venetien, Veneto, Lombardei bis eben nach Piemont, die gesagt haben, wir sind eigentlich keine Italiener und wir haben es satt, für diese Mafiosi, für diese Halbaraber, für diese faulen, korrupten im Süden, Roma Ladrona, Rom die Diebin, mit unseren Steuern zu zahlen, während die alle nur faul und kriminell sind. Wir wollen weitestgehende Autonomie oder am besten die Loslösung. Das war die Lega Nord von Umberto Bossi.
Mit Padanien.
Mit Padanien, die haben dann einen Kult gemacht und gesagt, wir sind eigentlich Kelten. Und die Römer haben uns besetzt. Deshalb hat der Gründer, der Umberto Bossi damals, das Wasser an der Quelle, da an der französischen Grenze in den Bergen, wo der Po entspringt, das Wasser in Fiolen und das wurde dann Hand und Ring weitergereicht bis ins Mittelmeer und das war die Grenze. Und am liebsten wäre ihnen gewesen, wenn der Vesuv jährlich so wild getan hätte, dass der Stiefel zur Hälfte abgebrochen wäre. Es gibt noch von vor 3 Jahren, gibt es noch die Videos auf YouTube zu sehen, das sieht man ja heute im Internet alles, wie der Salvini mit dem Bier in der Hand mit seinen Kumpanen bei so einer Veranstaltung singt, dieses berühmte, überall wiedergesungene, Achtung, es stinkt, es kommen die Napoletaner und dann gibt es 7 Strophen, was die Napoletaner für eine Schande für die. Wenn jetzt der Salvini im Süden unten Wahlkampagne macht, drängen sich die Männer hin, ihm die Hand zu küssen. Was eine traditionelle, seit 200 Jahren die Geste ist, die man gegenüber dem starken Mann und dem Mafia-Pate macht. Das heißt,
die Lega heißt jetzt nicht mehr Lega Nord, sondern nur noch Lega.
Wie der Salvini an die Lega übernommen hat, weil der Umberto Bossi, der Gründer, durch einen enormen Spesenskandal à la Strache, nachdem er ja, die Lega muss 49 Millionen Euro auf 28 Jahre dem Staat zurückzahlen, weil die hat er für seine Frau, für seine Geliebte, für die Söhne und was weiß ich was. Außerdem hat er einen Hirnschlag gehabt und einen Herzinfarkt. Also hat der Salvini die Partei übernommen und hat gesagt, völlig neue Situation, Migrationskrise und so weiter, wir müssen eine nationale Politik machen. Wir machen eine Politik nach dem Vorbild meiner besten Freundin Marine Le Pen. Wir werden der italienische Front National, damals noch Front National, jetzt Rassemblement National. Mein bester Verbündeter in der Flüchtlingsfrage ist der Herr Orban, mit dem er sich dauernd Selfies macht und nach Ungarn gefahren ist, sich die Stacheldrahtzäune zeigen lassen, wie die das machen. Aber mein wirkliches Idol ist Wladimir Putin. Und wir müssen endlich uns abkoppeln von der EU und von diesem Terror der Eurokraten und von den Franzosen und den Schäubles und endlich wieder mit Russland ein organisches Verhältnis, sofort Abschaffung der Sanktionen, Freundschaftsvertrag. Sie haben auch seine Partei, die Salvini-Lega, hat denselben Freundschaftsvertrag wie die FPÖ mit dem Partei Neues Russland oder wie das heißt von Putin. Und man sieht auch die Fotos von ihm, wie er auf dem Roten Platz mit einem T-Shirt mit ganz groß einem Putin-Kopf drauf sich fotografieren lässt und so weiter. Das heißt, das war bei der Parlamentswahl 2013, 6,5 Jahre her, 4,7%. Pinkerl-Partei. Die waren im Norden immer stark, in den reichen Regionen, haben dort die Städte und alles, bis auf die Großstädte Mailand und Turin, dort regiert in einem Fall die Linke, im anderen ist eine Fünf-Sterne-Frau. Aber sonst, von Pavia, Padova, Triest bis Verona, das heißt auch dort, wo die Wirtschaftsmacht ist, dieser Norden von Ligurien, Piemont, Lombardei, die Gouverneure sind alle, auch Veneto und Friaul, Julisch, Venetien, sind alles Lega-Gouverneure, also Landeshauptleute inzwischen. Die machen 40% des Bruttosozialprodukts aus. Die haben eine strukturierte Partei. Die Lega ist inzwischen die älteste Partei Italiens, 18 oder 19 Jahre alt, weil alle anderen sich aufgelöst haben. Das heißt, 4,7% bei der Parlamentswahl 2013, 5 Jahre später, am 4. März 2018, 17% den Berlusconi überholt und die kleine neofaschistisch übergebliebene Partei von dem alten Movimento Sociale Italiano auch 4% oder sowas. Somit ist er plötzlich zum Führer der Rechten geworden. Die Linke wollte mit der stärksten Partei, das waren die von Beppe Grillo, vom Komiker, die 5 Sterne, die haben 32 und ein bisschen was gehabt, schon zum zweiten Mal stärkste Einzelpartei bei den Wahlen. Aber die Linken und die 5 Sterne konnten nicht koalieren, weil die 5 Sterne in der Linken die Verräter und die korrupten, modernen Liberalisierer und so weiter gesehen haben. Also ist es zu dieser völlig unerwarteten Koalition gekommen und Regierung von zwei absolut antagonistischen Antisystemparteien. Und das ist das Besondere an Italien, wo Sie vorher gefragt haben, warum ist Italien ein Sonderfall? Es ist das erste Land, wo nicht eine traditionelle, auch rechtsgerutschte Volkspartei eine Koalition mit Radikalen macht oder sich stützen lässt oder eine Minderheitsregierung oder irgend sowas, wie das in den skandinavischen Ländern ist, wie das mit Türkis ist, wie das im Grund relativ verbreitet ist, auch in Belgien ein bisschen mit Flamsblock und so. Nein, es war die erste Regierung, wo du zwei Parteien hast, die beide sagen, Euro ganz schlecht, EU ganz schlecht, Migration stoppen, Ausländer raus, alle traditionellen Eliten, ob Wirtschaft, Zeitung, Wissenschaft und so. Bei den 5 Sternen, die größte Eigenschaft, um ein guter Politiker zu sein, ist, dass man noch nie Politiker war.
Also wenn man vielleicht auf diese Cinque Stelle-Bewegung, Movimento Cinque Stelle, ja, überhaupt eingeht, geht ja zurück auf diesen, Sie sagten das, Komiker Beppe Grillo aus Genua. Aber dahinter stand ja dieser Casaleggio, eigentlich ein Internet-Spezialist, Software erstellt hat und einen eigenen Grillo-Blog eingerichtet hat. Und eigentlich kann man sagen, das ist eine Art Internetpartei. Das heißt, ohne Parteistruktur.
Keine Parteilokale, die haben kein Ding und behaupten auch bei jeder Gelegenheit, der Casaleggio-Vater, der inzwischen gestorben ist, der den Beppe Grillo sozusagen auf diesen Weg gebracht hat, der sagt, die parlamentarische Demokratie ist längst überfällig, veraltet, ist nur mehr eine Frage von Zeit. Es gibt nur mehr den direkten Volkswillen und das über alle Länder hinweg.
Bisschen was wird hergestellt übers Internet, durch Abstimmung
was,
im Internet.
Ein bisschen, was die Piraten mit der Schwarmintelligenz gesagt haben. Ja. Nur er ist ein Profi gewesen, der bei Olivetti und Microsoft und überall ausgebildet wurde und hat diesen Blog erfunden. Das ist bis heute das Parteigerippe, wenn man so will, mit plus halt die Abgeordneten, die sich dann aber immer in Konferenzsälen oder in Hotels treffen oder im Parlament eben, aber keine Parteiorganisation haben. Und das wird von einer Privatfirma geführt. Das heißt, die Spielregeln auch, die intern, wie das geht, das wird alles abgestimmt. Man muss sich vorstellen, die Bürgermeisterin von Rouen, man kann sich bewerben dort und sagen, ich möchte kandidieren und dann stimmen die anderen, ungefähr 50.000 bei den meisten Abstimmungen, das war der höchste Stand, stimmen dann ab, ohne den jemals persönlich gesehen zu haben oder sonst irgendwas, sondern aufgrund von verschiedenen Sachen, die sie angeben. Und die jetzige Bürgermeisterin, die Frau Raggi in Rom, hatte 28.000 Stimmen auf ihrem Blog und ist deswegen die Kandidatin der 5 Sterne geworden und ist so Bürgermeisterin geworden. Und ist eine integere, nette Rechtsanwältin, eine sympathische Frau, völlig überfordert mit diesem ganzen Mafia-Klüngel, den es in Italien gibt.
Rom nicht Mafia heißt, wie das Gericht festgestellt hat. Es gibt keine Mafia in Rom, sondern nur...
Es heißt Mezzomondo, die halbe Welt. Halbwelt. Genau. Nein, aber um zurückzukommen. All das ist nur möglich gewesen, weil Italien eine amputierte Demokratie hatte, gleich nach der Befreiung vom Nationalsozialismus und Faschismus. ist genau dasselbe.
Amputiert heißt in dem Fall...
Das möchte ich eben jetzt erzählen.
Ja, ja.
Die erste Regierung war eine Regierung der nationalen Einheit, dieselbe wie in Frankreich. Mit den Kommunisten, mit allen die, die im Widerstand teilgenommen haben. Sobald die antifaschistische, tolle Verfassung, die italienische Verfassung, auch die französische, sobald die Verfassung geschrieben war und die Spielregeln und Wahlrecht geschrieben war und der Friedensvertrag in Aussicht war, hat man mit 2 Monate Distanz, zuerst in Frankreich, dann auch in Italien, die Kommunisten aus der Regierung gedrängt. Und die Amerikaner haben vor allem in Italien eine massive Einflussnahme gemacht mit hunderte Millionen Dollar sowieso, haben die ganzen Bezahlungen des Marshallplans in Italien vorgezogen und verdreifacht im Vergleich zu allen anderen Ländern, haben aber vor allem ihre ganzen Militärstützpunkte und ihre Soldaten dort gelassen und haben sofort, wie in Deutschland auch, eine Stay-Behind-Organisation aufgebaut, die in Deutschland schon 1954 aufgeflogen ist, weil zu viele alte Nazis dabei waren und die deutschen Geheimdienste schlau waren. In Italien hat der Andreotti damals zum, ich weiß nicht mehr, 6. Mal Premierminister, hat 1990 bekannt geben müssen, ja, es gibt bei uns immer noch Gladio, die amerikanische Stay-Behind-Organisation. Offiziell registriert sind 768 Leute oder was, die geheime Waffenlager im ganzen Land haben und jeder von denen hat einen Kreis von circa 20 Personen, die er in 24 Stunden mobilisieren kann zum Guerillakrieg, sollten die Russen sozusagen Italien überfallen. Das war natürlich nur ein Aspekt. Der Vatikan hat 300.000 Aktivisten abgestellt und mobilisiert für die Parlamentswahl 1948, um zu verhindern, dass die Linke zu stark wird. Und ich habe gerade eine Dokumentation gesehen mit den ganzen Plakaten aus der damaligen Zeit und den Werbemethoden. Die schönste Werbung der Democrazia Christiana war: Achtung in der Wahlzelle! Stalin kann euch nicht sehen, aber Gott schon. Gut, Tatsache war, die Democrazia Cristiana wurde im Grund von den Amerikanern und den Briten und dem Vatikan zur Staatspartei erklärt und blieb es 50 Jahre lang. Mit ein bisschen Satelliten, die Republikaner, die Liberalen, die anderen. Die neofaschistische Partei, der Movimento Sociale Italiano, hatte seine zwischen 6 und 12, 14% in gewissen Regionen, bei Unruhen sogar bis 20 und dann wieder zurück. Aber die waren als solche deklariert, aber die waren nicht wie in Frankreich ausgegrenzt. Solange ich, die 11 Jahre, die ich Korrespondent war, hat kein bürgerlicher Politiker, egal ob links oder rechts, Sarkozy oder Mitterrand oder irgendwer, jemals dem Herrn Le Pen eine Hand gereicht oder mit ihm an einem Tisch diskutiert. Das war ausgeschlossen, der war aussätzig, ansteckend, mit dem redet man nicht. Ne? Cordon sanitaire. In Italien war das nicht so. In Italien, der Almirante, ich kann mich erinnern, in den Anfang der 70er Jahre, ist es in Italien so üblich, dass bei Parteitagen kommen die Führer der anderen Parteien und halten dort kurze Reden. Und er ist auch eingeladen worden. Das heißt, es war eben, obwohl er noch kurz vor seinem Tod, wie er dann in Pension gegangen ist, hat er noch im Staatsfernsehen, öffentlich-rechtlich, RAI, also dem italienischen ORF, dort, wo auch ich begonnen habe als Journalist, hat er noch ein People-Interview im Hauptabend gegeben. Das heißt nicht, dass er politisch kritisch ist, sondern ein gefälliger Journalist, der ihn fragt, ja, und wie war das mit Ihrer Jugend? Und Sie wollten doch Theaterschauspieler wie Ihr Vater werden. Und wie war Ihr Verhältnis zu den Frauen und die Bildung? Und was war Ihr schönstes Erlebnis? Und was weiß ich. Nie eine kritische Frage, einfach so ein, wie man es halt so, People. Und dann fragt er eben, wie das ist mit Faschismus und so. Und der sagt, naja, ich bin immer Faschist gewesen und werde als Faschist sterben. Und das ist ganz so und so. Und der sagt, ja, natürlich. Das ist dann diese. Aber bitte, das war 87. Also nicht, das wäre im ORF undenkbar, ne? Dass jemand das einfach so dahin sagen kann. Und gut, diese und deshalb amputierte Demokratie. diese Sache, dass es da nicht die für die Demokratie typische Alternanz, die Abwechslung von verschiedenen Parteien gegeben hat, hat natürlich das verfilzte System, dass alles in einer Partei mit Klientelismus und mit Aufteilung und mit Staatsindustrie gemacht wird, hat ein großes politisches Defizit geschaffen, weil natürlich zugleich die kommunistische Partei, auch muss man sagen, die stärkste Europas, aus Moskau überhaupt nicht ermuntert wurde, sich zu sozialdemokratisieren und zu schauen, an die Regierung zu kommen, weil Moskau gewusst hat, Italien ist die rote Linie. Wenn wir dort mit den Amerikanern anfangen, das ist wie die Berliner Mauer, wenn wir dort anfangen, hinein zu regieren, dann lösen wir einen großen Konflikt aus. Das heißt, die haben sie auch zurückgehalten. Und dann ist der Enrico Berlinguer gekommen, der Sardische, der jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist, fast ein aristokratischer Intellektueller. Und der hat wirklich die Partei sozialdemokratisiert, langsam Eurokommunismus und so weiter. Und hat aber selbst nach dem Putsch gegen Allende in Chile 1973 gesagt, es gibt keine Möglichkeit, selbst wenn wir bei den Wahlen haushoch eine absolute Mehrheit, über 50% kriegen und an die Regierung gehen, dann putschen sie uns weg. So wie sie es in Griechenland gleich nach dem Krieg gemacht haben, wo sie versucht haben, eine Linksregierung zu machen und wie sie es in Allende. Es gibt nur die Möglichkeit, mit dem Mondo Cattolico, mit den Katholiken eine Aussöhnung zu finden, eine Art große Koalition. Und auf der Democrazia Cristiana-Seite hat es den Aldo Moro gegeben, einen ganz feinen Mann, ich habe seine Tochter Maria Fida dann für eine Dokumentation interviewt, das ist eine Familie, die wirklich die christlichen Werte hat, aber sozial, intelligent, philosophisch gebildet. Und Aldo Moro und Enrico Berlinguer haben sich so weit geeinigt, hatten schon gewisse Sozialgesetze gemeinsam durch Enthaltung durchgebracht und so eine Art Unter-der-Hand-Regierung schon gehabt. Und dann haben sie gesagt, wir machen den Compromesso Storico, den historischen Kompromiss. Und am 9. Mai, am Tag, wo der Aldo Moro wie jeden Tag zuerst in die Kirche mit seinem Leibwächter gefahren ist, seine Gebete machen und dann ins Parlament, um diesen historischen Kompromiss auch zu formalisieren, zu unterschreiben und abstimmen zu lassen, haben ihn die Roten Brigaden entführt, 55 Tage gefangen gehalten und dann ermordet. Kein historischer Kompromiss. Gut.
Und doch muss man sagen, und dann zerbricht dann eben Anfang der 90er Jahre dieses System Demokratia Christiana, aber andererseits muss man auch sagen, in der Phase bis in die 90er Jahre, wirtschaftlich gesehen, ist das dann eigentlich die erfolgreiche Zeit Italiens?
Nein, die erfolgreiche Zeit Italiens war der Wiederaufbau von den 50er bis Anfang der 70er Jahre. Und das war ja das Problem der kommunistischen Partei und der kommunistischen Gewerkschaft. Ich war ja in der kommunistischen Schulgewerkschaft, war ich Vertreter der außerparlamentarischen linken Avantgarde Operaia. Man muss sich das so vorstellen, es hat nicht nur die Brigate Rosse gegeben mit, weiß nicht, vielleicht geschätzte 4.000, 5.000 Sympathisanten und Unterstützern, nicht wie bei den RAF-Leuten, was weiß ich, 20 Intellektuelle und ein paar humanitär Bewegte wie den Böll, sondern das war schon eine Bewegung. In den Fabriken hat das ja begonnen. Und dann hat es aber gegeben drei außerparlamentarische linke Bewegungen, die nicht den bewaffneten Kampf, das war Lotta Continua, Manifesto und Avanguardia Operaia. Und alle drei hatten eine Tageszeitung. Manifesto gibt es heute noch, ist die intellektuelle Zeitung, so tagebuchmäßig, wie das früher in Österreich war. Das waren hunderttausende Leute. Und die und die jungen Arbeitergenerationen aus dem Süden mit der Rätebewegung haben die kommunistische Partei unter Druck gebracht, weil die gefunden haben, dass die kommunistische Partei in wirtschafts- und sozialpolitischen Sachen viel zu konziliant ist mit den Unternehmen und so weiter. und in der politischen Sache gegenüber den Rechten nichts macht. Denn, und das ist die Phase, die ich da erzähle, das würde da jetzt zu weit führen, aber man darf nicht vergessen, als erstes hat es in Italien zwei Putschversuche der Rechten gegeben, mit der Loggia P2, mit dem Licio Gelli, mit der Geheimloge, wo alle Militärkommandanten, Generalstäbe, alle Geheimdienste, ein Großteil der Chefredakteure der großen Medien, alle Wirtschaftskapitäne der Berlusconi und alle Mitglied waren und die einen Staat im Staat hatten und die gesagt haben, wir brauchen eine Präsidialrepublik. Das, was heute die Frau Meloni und die Fratelli d'Italia fordern. Das heißt, Ausschaltung nicht ganz des Parlaments, aber starke Reduzierung. Muss man auch dazu sagen, weil das Parlament in Italien ein Wahnsinn ist. Es sind 950 Parlamentarier und die antifaschistische Verfassung hat gesagt, beide Kammern müssen dem Gesetz bis auf den Beistrich wortgleich zustimmen. Sonst muss es so lange hin und her gehen, bis sie sich einig werden. Das heißt, ein Gesetz kann 3-4 Jahre dauern.
Das heißt, das Gesetz, das eigentlich Renzi doch...
Das wollte dann Renzi mit dem Referendum abändern und das selbst darüber gestimmt. Das heißt, da kamen die Anni di Piombo, die Bleijahre, wo es zuerst mit schwarzen, anonymen Terroranschlägen gegen die Gewerkschaft auf Versammlungen in Brescia vor der Bank, gegen die Züge, Italicus, Bologna war der letzte und der schlimmste, aber Italicus und der andere, das heißt, das waren die Züge, die aus Deutschland die Touristen gebracht haben, die in den Tunnels drinnen explodiert sind. Und tägliche Angriffe auf Parteilokale, auf Plakatkleber, auf Linke, also man darf nicht vergessen, insgesamt hat es natürlich 300-400 Tote gegeben, aber 2/3 der Toten sind auf Kosten des schwarzen Terrors gegangen und der linke Terror hat 3 Jahre später eingesetzt und hat ganz anders begonnen. Während der rechte Terror, das war eine Abspaltung der neofaschistischen Partei mit dem Herrn Pino Rauti, den ich noch persönlich in Erinnerung habe bei Veranstaltungen, denen war das Movimento Sociale Italiano zu gemäßigt. Und die haben dann begonnen, bewaffneten Kampf, aber um Panik zu schüren. Die haben das auch nie zugegeben, dass sie es waren. Und es war immer anonym in die Menge. Es waren entweder Gewerkschaftsversammlungen oder U-Bahn oder irgendwo. Der rote Terrorismus war viel ideologischer und hat begonnen in den Fabriken bewaffnete Propaganda. Das heißt, die sind dort mit offenem Gesicht, ein Dutzend, die dort gearbeitet haben, sind durch die Abteilungen gegangen und haben den Vorarbeiter genommen, haben ihm die Hosen ausgezogen, haben ihn beschimpft, haben ihn in ein Büro eingesperrt und gesagt, bevor du nicht darunter schreibst, dass wir den Arbeitsrhythmus kürzen können und alle Überstunden, die überfällig sind, in dieser Woche kriegen, lassen wir dich da nicht raus. Und das ist eine Bewegung gewesen in Turin. Und dann, wie Sie gesehen haben, Sie müssen einen Schritt weitergehen, haben Sie die Autos von denen, die zuerst die Reifen durchgesteckt, dann in Brand gesteckt und dann haben Sie angefangen zu Gambizzare. Das ist schon dann ziemlich weit gegangen, da haben Sie den Leuten in die Knie geschossen. Vorarbeiter, Abteilungsleiter, alle Rationalisierer der Industrie oder sonst was, sicher, dass sie nicht sterben und nicht Ding. Und dann immer ein Kommuniqué herausgegeben, wir, Brigate Rosse und so weiter, bis es dann zu den ersten Todesfällen gekommen ist und dann einen wirklichen, unter Aldo Moro war der Höhepunkt davon. Das heißt, Italien hat Ausnahmesituationen erlebt von dem Borghese-Putsch, wo ganze Einheiten des Militärs schon im Innenministerium bewaffnet gestanden sind, dann ist es abgeblasen worden. Den Licio Gelli, der versucht hat und mit ganz engen Verbindungen zur Vatikanbank und zu den amerikanischen Geheimdiensten, die versucht haben, dort eine rechtsrechte Präsidialrepublik zu machen. Der Italiener hat nie das Gefühl gehabt, dass die demokratische Kultur des Citoyens, des Bürgers und des Beamten oder so, dass das seine Heimat ist. Es war immer ein Klassenkampf oder ein Clankampf. Und insofern war es eine amputierte Demokratie. Und die ist dann noch dazu implodiert durch einen eigentlich, wenn man will, fast zufällig aufgedeckten Spesenskandal, in dem der sozialistische Kandidat, der damals mit Democrazia Cristiana in der Regierung war, die Sozialisten, mit dem Bettino Craxi, wurde angezeigt von einer Putzfirma, weil der gesagt hat, seit 12 Jahren oder wie lang mache ich in diesem Altersheim alle Arbeiten und jedes Mal, jedes Jahr zur Erneuerung muss ich dem Direktor immer in Cash so und so viel Bestechungsgeld geben und ich habe es satt und das geht nicht mehr. Und die Kabinier haben gesagt, super, diesmal gehst du hin, wir kommen mit, da hast du ein Mikro und eine kleine Kamera. Wir haben das Gebäude umstellt und draußen sind 4 unserer Leute im Vorraum. Und wie der ihm das Geld gibt und sie noch plaudern, stürmen die herein, der hat noch versucht, im Klo das Geld zu nehmen. Mit dem hat ein unabhängiger Richterpool begonnen über die Parteifinanzierung und die Korruption. Es ist ein Schneeballsystem daraus geworden und es ist Tangentopoli und Manipulite, die sauberen Hände, entstanden. Mit über 5000 Angeklagten aus den ganzen Eliten der Partei, der Wirtschaft, aus allen Gesellschaftsbereichen, Klinikleiter und, und. 3000 Verurteilungen, die Leute sind jahrelang hinter Gittern gesessen, 3 Selbstmorde hat es darunter gegeben. Die Democrazia Cristiana hat sich als Partei in 4 Splitterorganisationen, die ein paar Monate überlebt haben, die ist implodiert, die sozialistische Partei sowieso. Der Craxi ist nach Marrakesch geflüchtet im Exil und nie mehr wiederkommen. Es ist nur mehr der Partito Comunista, der Abgewandelte, der, weil ja die Mauer gerade gefallen war, sich umbenannt hat und selbst in Krise war mit 4 Abspaltungen. Es war ein Vakuum und der selbsternannte reichste Mann Italiens, Silvio Berlusconi, der eigentlich bei den Sozialisten war, hat gesagt, hey, mein gesamtes Imperium, meine 3 großen privaten Fernsehanstalten, meine ganzen Privatradios, meine Verlage und Zeitungen, die ich gekauft habe, wer schützt mir die jetzt? Nachdem er seinen Reichtum nachgewiesenermaßen, das kann ich mich in Rom auf den Platz hinstellen und laut verkünden, dass er seinen ursprünglichen Reichtum mit Milano Quattro, einem ganzen, so wie Seestadt in Wien, einem ganzen, aber noblen Immobilienpark, ausschließlich mit Mafiageldern finanziert hat.
Das heißt, das Ergebnis von Manipulite war das Berlusconi.
Ergebnis von Manipulite war, dass der Berlusconi gesagt hat, ich mache jetzt einen Wahlkampf gegen die Kommunisten, um mein Imperium zu retten, und zwar, indem ich meine Werbefirma Publitalia in eine Partei umwandle. Das heißt, jeder Filialleiter in jedem Städtchen in Italien wurde zum Sekretär von Forza Italia, nicht Politiker und gar nichts. Das erste Parteiprogramm haben sie nach 4 Jahren gekriegt. Bis dorthin hat es immer nur Conventions gegeben, wo der große Berlusconi geredet hat. Und das wurde Il Partito del Presidente. Das heißt, es hat nur mehr den Präsidenten gegeben und er hat alles entschieden wie in seinem Unternehmen. Und er hat in Wirklichkeit alles vorweggenommen, was wir jetzt bei Trump sehen, halt nicht bei Twitter, sondern er ist täglich in seinen Fernsehsendungen aufgetreten, wurde dort gelobt, begrüßt, caro Presidente und so, in den Nachrichten, nicht in Unterhaltungsprogrammen. Und hat als seine Hauptfeinde die Justiz natürlich, weil er 57 Klagen am Hals hatte, die Medien, die er nicht kontrolliert hat. Und er hat das gemacht, was Schüssel in Österreich gemacht hat. Er hat, um die erste Regierungsmehrheit zu bilden, darauf ist er jetzt stolz und sagt, ich habe die Faschisten in die Regierung geholt und salonfähig gemacht und ich habe den Umberto Bossi und die Lega in die Regierung geholt. Die erste Regierung war aus Movimento Sociale Italiano, die sich dann schnell umgenannt haben in Alleanza Nazionale, und den Bossi. 20 Jahre Berlusconi hat das Land nicht, wie er versprochen hat, ich werde das Land führen wie meine Unternehmen und ich bin der Erfolgreichste und so weiter, sondern hat das Land auch wegen der Wirtschaftskrise, aber auch weil er auf die nicht Antworten gehabt hat, an die Wand gefahren. Was kein Wunder ist, wenn ein Premierminister im Fernsehen erklärt, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das gesehen habe, Er versteht die Italiener bestens, dass die keine Steuern zahlen wollen. Warum sollte ein Italiener Steuer zahlen, wenn der Staat so schlecht funktioniert? Wir müssen die Steuern runterfahren. Und er selber hat natürlich am wenigsten Steuern bezahlt mit seinen. Das heißt, der Berlusconismus hat eigentlich gesellschafts-, wirtschaftspolitisch kaum was ausgerichtet, Gesetze und so. Er hat die politische Kultur zerstört und eine verbrannte Erde hinterlassen. So wie seine drei Fernsehanstalten, um eine Idee zu geben, das war 24 Stunden auf 24 Tutti Frutti. Das heißt, so wie er die Medienkultur vervulgarisiert hat, hat er auch die politische Kultur und die Usancen des öffentlichen Diskurses und des Citoyens hat er einfach vulgarisiert, zerstört, jeder für sich selbst. Wer schlau ist, ist der Sieger, den Stärkeren gehört die Welt. Ich kann mich genau noch erinnern, wie eine junge Frau, da hat man manchmal so mit dem Publikum diskutiert und hat der junge Frau gesagt, ja, aber ich finde keine Arbeit, was soll ich tun? Und so. Und der sagt, ja, Sie sind doch so hübsch, suchen Sie sich einen reichen Mann. Ja, aber das bitte in der Live-Sendung, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in einer Krisensituation. Wenn man jetzt dazu nimmt, dass bis heute durch die ganze Krisengeschichte die Wirtschaft seit 25 Jahren stagniert, die letzte Entwicklungsprognose der ganzen EU und der Ratingagenturen von vorgestern 0,1% Wachstum, das letzte Land der 27 verbliebenen EU-Länder. Wenn man weiß, dass die Jugendarbeitslosigkeit im Süden 50% ist, dass die Gesamtarbeitslosigkeit in Italien mit im Zentrum und Süden besonders stark, doppelt so hoch ist wie in vergleichbaren OECD-Ländern. Wenn man weiß, dass im Jahr 150.000 bis 200.000 junge Italiener, die besser ausgebildeten, die mobilen, die starken, ins EU-Ausland auf Arbeitssuche gehen. Dass das natürlich Sprengstoff ist und dann, mit dem würde ich aufhören, die Migration. Italien hat zu Recht, und die Merkel sagt, mea culpa, wir haben da zu lange weggesehen und so weiter. Italien macht seit 30 Jahren Seenotrettung und Bestattungsdienst. Seit 30 Jahren, seit dem Fall der Mauer, seit in Albanien das Regime kollabiert ist. Und da gibt es sogar diesen beeindruckenden Spielfilm darüber, aber auch die Originalaufnahmen, wie die albanischen Männer damals, ich weiß nicht mehr wie viele Tausende, einen kubanischen Tanker, der da dort gerade seine Ladung gelöscht hat, in Albanien gekidnappt haben, den Kapitän gezwungen haben, nach Bari sie überzusetzen. Und sie hängen außen wie Bienen auf Bienenstöcken, wie Trauben an diesem großen Tanker. Seit 20 Jahren, ob das der Jugoslawienkrieg ist, ob das der Nahostkrieg ist, ob das die Hungersnot in Afrika ist oder sonst was, die Italiener haben immer die Leute herausgefischt, aufgepäppelt, eingekleidet. Ich habe das selber gefilmt in Siracusa, in Rapallo, überall dort. Aber sobald die halbwegs gehen, stehen konnten, keine Krankheiten mehr hatten und kein Fieber und sonst was, haben sie ihnen ein Zugticket in die Hand gegeben und gesagt, buona fortuna, fahr. Und die sind nach Norden gefahren und sind nach Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Schweden, wo auch immer sie hingekommen sind. Das heißt, Italien hat diese Erstrettung, humanitäre Erstversorgung und wohlbegleiteten Transit gemacht, jahrzehntelang. Wofür sie von den Nordländern immer kritisiert worden sind. Und gesagt, die sind Schlampianer und die tun uns nicht die Daten weitergeben und das weiß ich was. Und dann sterben 71 arme Menschen elendiglich in einem Kühlwagen in Barndorf. Und der Orban behandelt die Leute, die Syrienflüchtlinge, die über die Balkanroute kommen, so schrecklich, dass die über die Zugschienen und die Autobahnen zu Fuß kommen. Und da plötzlich entdeckt der ganze Norden Europas, oh je, es gibt eine Flüchtlingskrise. Und die erste Reaktion nach kürzester Zeit, zuerst sind wir alle unheimlich laut Kronenzeitung die besten, humanitärsten Leute gewesen, 2 Wochen lang zur Aufnahme. Und dann hat es geheißen, schottendicht. Und in dem Moment, wo ganz Europa die Schotten dicht gemacht haben, hat in Italien die Krise begonnen, weil die sind weitergekommen. Und die Italiener haben keine Kultur gehabt, die aufzunehmen, zu verteilen, zu integrieren. Sie haben selber eine Infrastruktur, die in weiter Hinsicht dritten Weltcharakter hat. Probieren Sie mal ein Spital. Ich könnte Ihnen die Geschichten erzählen von der Herzoperation meiner Mutter. Wie kann ich damit anfangen? Und zwar im Norden, nicht im Süden. Das heißt, plötzlich haben die gesagt, hallo, wir sollen jetzt plötzlich zum Flüchtlingsland für ganz Europa zum Auffangland werden, mit Malta und Spanien und Lampedusa halt unsere Insel. Und da hat die Propaganda von Salvini gegriffen, dass sie gesagt haben, die machen uns Vorwürfe wegen unserer Schuldenpolitik, wegen unserer Gesetze, wegen Nichteinhaltung, Verfahren, da, dort und so andere. Die sagen, wie wir leben sollen. Und uns lassen sie aber mit den Flüchtlingen allein. Wo ist da die Solidarität? Und da hat er einfach recht. Da hat er einfach recht. Da kann man nicht widersprechen. Das heißt, solange die Europäer nicht eine solidarischere, vernünftigere, pragmatischere Migrationspolitik haben, solange kann man natürlich auch nicht und wirtschaftlich den Italienern unter die Arme greifen, so lange kann man nicht wirklich sich erwarten, dass dort die Stimmung unter den Leuten sich ändert. Gut, was ist passiert? Die Lega Salvini hat von 2013 bis 2018 in 5 Jahren von 4,7 auf 17%. Die 14 Monate, die sie mit den 5 Sternen regiert haben, 5 Sterne hatten fast 33%, bis zur Europawahl in 14 Monaten ist der Salvini auf 34 bei der EU-Wahl gestiegen und die 5 Sterne auf 17. Genaue Umkehrung. Das heißt, die Salvini-Partei hat sich in 6 Jahren verachtfacht. Und wie dann in den Umfragen innerhalb von 2-3 Monaten das noch gestiegen ist auf 8,39, hat er am 8. August mitten im Sommer gesagt, jetzt machen wir Neuwahlen, weil er gewusst hat, dann habe ich die Mehrheit und bin ich der starke Mann. Hat aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil es gibt zum Glück noch die Verfassung, ein Parlament und einen Staatspräsidenten, der ziemliche Kompetenzen hat und der das besser noch oder gleich gut gehandelt hat wie der Van der Bellen in Österreich und hat gesagt, Moment, die Salvini-Lega war bei den letzten Parlamentswahlen 3. Partei mit 17%. Schauen wir mal, ob es eine andere Mehrheit gibt. Und hat vermittelt. Kein Mensch, ich auch nicht, hätte jemals gedacht, dass die 5 Sterne einen fliegenden Wechsel um 180 Grad von Salvini zu den Linken machen. Aber sie haben es gemacht aus Selbsterhalt, weil sie wussten, wenn jetzt Neuwahlen sind, dann sind die weg vom Fenster. Jetzt haben wir eine zusammengebastelte Notregierung von 2 Parteien, die eigentlich sich hassen und nicht können miteinander, die 5 Sterne und Partito Democratico, die nur zusammen sind, um den Salvini zu verhindern, und aber keine wirkliche gescheite Regierungspolitik vorwärts bringen, weil sie sich in nichts einig sind. Und der Salvini ist durch diesen Knieschuss überhaupt nicht, momentan hat er mal 2-3 Monate, hat er ein paar Prozente verloren, das ist wie beim Boxkampf, wenn man einen Haken kriegt, da taumelt man, aber er ist nie in die Knie gegangen. Und jetzt sind sie nach den letzten Umfragen die 3 Rechtsparteien, die sich zusammengetan haben, bei 51,5%. Das heißt, wenn am 26. Jänner die nächste Regionalwahl, es kommen jetzt 8 Regionalwahlen, die nächste Regionalwahl im Herzensland der Linken seit 1945, Emilia-Romagna mit Bologna, wo die Urbanisten aus ganz Europa und der Welt angereist sind, das urbanistische Modell zu studieren und die Speisen und die Getränke und der Chianti und was weiß ich, was alles. Das ist wie das rote Wien. Wenn dort der Salvini und die Rechte, wie schon in Umbrien, die Mehrheit hat, dann haben sie nicht nur den ganzen Norden von der französischen Grenze und von Monaco bis Ex-Jugoslawien, sondern auch bis Zentralitalien. Die Regierung fliegt und man hat eine Salvini-Regierung.
Gut. Das sind ja schöne Aussichten. Wir sind nicht fertig. Wir hätten noch, wenn es Interesse gibt, noch Fragen zu stellen. Könnten wir noch 10, 15 Minuten noch? Bitte.
Zumindest nicht 3% überschreiten, heißt es ja, in Maastricht. Ne?
Aber man hat sich, glaube ich, das kann man sagen, auf die 2%,
unter 2%,
also 1,9, geeinigt, selbst aber durch diese Sozialdumping-Politik, also lohnzurückhaltende Gewerkschaften, einen immensen Exportvorteil erarbeitet hat. Und welche Rolle sehen Sie da für die EU oder welche Rolle könnte man da der EU zusprechen, dass es eben in Italien auch wirtschaftlich bergab gegangen ist, weil ja die Lohnpolitik in Italien eine wesentlich, ich würde jetzt mal sagen, arbeitnehmerfreundliche
war.
Danke, bitte.
Vielleicht über zwei, drei Fragen
noch. Gut. Gibt's noch welche? Bitte.
Ich möchte gleich zur Kirche was sagen, weil ich auch im Buch eine ganz wichtige Sachen zitiere, die auch den Salvini betreffen. Der ist ja in Wirklichkeit selbst als Linker mit einer Liste von Linken in die Politik eingetreten, mit Hammer und Sichel und so weiter, dann zur Lega übergegangen. Und war sicher atheistisch bis in die Knochen. Und jetzt bei jeder Wahlkampfveranstaltung küsst er den Rosenkranz und Ding, aber polemisiert gegen den jetzigen Papst. Und bei der letzten Großveranstaltung vor der EU-Wahl, vor dem Mailänder Dom mit 50.000 Menschen, wo er seine 11 Kumpanen, Genossen und Genossinnen aus ganz Europa, vom Wilders bis der Le Pen und halt alle eingeladen hatte. Der Strache konnte nicht wegen Ibiza, hat er irgendwen hingeschickt, einen Unterschachel. Dann hat er dort auf riesen Videowänden Karol Wojtyla zitiert, der gesagt hat, sozusagen, Europa wird ein Europa der Völker, ein nationales sein, oder Europa wird nicht sein, und Europa wird christlich sein oder nicht sein, und den Papst Benedikt, und wie er dann den Papa Francesco erwähnt hat, und mit kritischen Worten, weil der Papst ihn gerade kritisiert hatte für die Unmenschlichkeit, dass er die Leute irgendwie im Meer verrecken lässt, dann hat der ganze Platz gepfiffen, allein beim Namen Francesco. Warum? Weil der Papst, das sieht man ja da in Österreich nicht, aber in Italien, ich habe ja die 3 Fernsehsender über Kabel und schaue mir jeden Abend, das ist manchmal sogar eine mühsame Terrorarbeit in den letzten Zeiten geworden, seit einem Jahr jeden Abend natürlich die Nachrichten, die italienischen an. Der Papst tritt mindestens 3-mal in der Woche prominent auf, weil er über seine Aktivitäten, was immer er macht, ausführlich berichtet wird in Italien, weil die Rolle des Papstes des Vatikan wichtig ist. Und er wird nicht einmal unterlassen, wurscht, ob er bei Jugendlichen ist, bei Armen ist, ob er internationale Gäste hat, dass er einen Appell macht für Brüderlichkeit gegen Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Und wenn man denkt, dass die Familia Christiana, das ist die Wochenzeitschrift des Vatikan, wenn man so will, oder halt die katholische Wochenzeitschrift, hat schon voriges Jahr das ganze Titelbild, das Cover gehabt, mit einem Foto von Salvini, eine Hand, die so macht gegen ihn, und drunter Vade Retro. Die Bischofskonferenzen, die eigene Krisensitzungen machen, um seine 2 Dekrete della Sicurezza, also diese Anti-Flüchtlingsgesetze, die er gemacht hat, die Justiz beiseite schieben, das Militär beiseite, also schon fast demokratieabbauende Sachen sind, wo der Staatspräsident jetzt gesagt hat, die müssen korrigiert werden. Das heißt, die Kirche hat eine unheimlich große moralische, politische Bedeutung, anti-Salvini. Und vor allem auf dem Terrain sind es die, die am meisten helfen. Es gibt auch sonst die Zivilgesellschaft, es gibt sehr viele Patenschaften und das alles auch nicht so gut organisiert wie in Österreich, würde ich sagen. Ich selber betreue seit 2,5 Jahren 2 Afghanen im Rahmen der Caritas und habe das kennengelernt. Ich finde, in Österreich funktioniert das hervorragend. In Italien ist es ein bisschen chaotischer und hängt ab von den Regionen und den jeweiligen Stimmungen der Menschen. Aber die Kirche ist da massivst präsent. Insofern hat das schon auch ein Gewicht. Aber man darf nicht vergessen, der Herr Bannon, Steve Bannon, zuerst Einflüsterer von Herrn Trump, ist ja nach Europa gekommen und hat das sogenannte Movement gebildet mit 20 Funktionären da in Brüssel und hat dieses eine schöne Kloster in der Nähe von Rom, habe jetzt den Namen vergessen, das leer gestanden ist und wollte dort mit amerikanischen Geldern von Fundamentalisten und anderen eine Art Akademie zur Ausbildung von moralischen Kriegern zur Rettung der abendländischen Werte machen. Und da ist der Salvini natürlich mit seiner Partei Mitglied des Movement geworden und so. Und eine der Hauptratschläge, die nach italienischen Medien berichten, und sie wurden auch von Salvini nicht und von Bannon nicht dementiert, die der Bannon ihm gegeben hat, ist gesagt, du musst gegen diesen Papst in der Flüchtlingsfrage angehen. Da ist der Schwachpunkt, da kann man den Einfluss der Kirche brechen. In anderen Fragen wirst du dort kein Glück haben, aber in der schon. Es hat zum Glück nicht funktioniert und der Bannon ist ziemlich baden gegangen. Aber der Salvini hat sich offensichtlich das zu Herzen genommen und hat eine viel schlauere Strategie genommen. Sie haben in Verona den Weltkongress von einer amerikanischen Familien, Pro-Familien, reaktionäre Organisation 3 Tage abgehalten, wo die gesamte moralische Finsternis seit dem Mittelalter versammelt war und wo der Salvini natürlich auch aufgetreten ist, wo man als Eintrittsgeschenk, normal kriegt man, was weiß ich, irgendwelche Abzeichen und Kugelschreiber oder sonst was bei allen Kongressen, ob Firmen oder so, da hat man gekriegt einen Fötus, einen kleinen. So war die Stimmung dort. Das heißt, der Salvini hat sich geschlagen, indem er die fundamentalistischsten Katholen, also wie die Lefebvre-Leute und die, in Frankreich oder sowas, anspricht. Und eine der ersten Dekrete und Maßnahmen, die er gemacht hat als Innenminister, sobald er das Amt 2018 angetreten ist, auf den Personalausweisen. In Italien hat man so eine Carta d'Identità, die braucht man für alles Mögliche. Die soll jetzt zwar digitalisiert werden, aber da wartet man über 4 Monate, bis man eine kriegt. Die schaut so aus. Das ist so ein Personalausweis mit drinnen ein Foto und halt alles drin. Da hatte die Linke unter Matteo Renzi erlaubt oder durchgesetzt, weil es ist überhaupt ein Phänomen, dass die Linke natürlich in der Mangelung einer sozialen Politik oder Wirtschaftspolitik, wo sie selbst Opfer der Globalisierung waren, haben sie halt dafür gesellschaftlich sehr progressive Politik, Homo-Ehe oder sonst was gemacht. Und da hat man gesagt, man schreibt nicht mehr hinein Vater sowieso, Mutter sowieso, sondern Elternteil 1 und Elternteil 2, damit es neutral ist sozusagen. Das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er das abgeschafft ist. Es muss wieder Vater und Mutter stehen. Er hat gesagt, perché la famiglia italiana è fatta da madre e padre. Das war so ein Signal. Das kostet nichts und damit hat er gleich schon wieder... Also insofern, der Kontrast zwischen Kirche und der Rechten, der Geeinten jetzt rund um Salvini, ist enorm. Zur Wirtschaftspolitik. Ich bin kein Wirtschaftsexperte. Aber ich bin ein Linker und habe diese Sparpolitik immer schon kritisiert, unabhängig von Italien. Und ich kann nur verweisen auf die 2, 3 großen Reden und Artikel, die der Helmut Schmidt noch als Zeit-Ehrenherausgeber geschrieben hat und bei einem seiner letzten Auftritte im Rollstuhl und Mentholzigaretten rauchend gesagt hat, in der Sache Griechenland damals. Der war empört und der war doppelt empört. Er hat gesagt, wir schauen zu, wie 4, 5, 26-jährige Hedgefonds- und Börsenbroker über ganze Wirtschaftszweige, über ganze Sektoren, über Fabriken, über Familien, über ganze Landstriche durch Spekulationsgeschäfte in wenigen Wochen entscheiden, obwohl die nie eine Fabrik von innen gesehen haben. Und zugleich quetschen wir ein Land wie Griechenland oder damals auch Portugal, Spanien, halt die durch die Euro-Sache und die Wirtschaftskrise in Mitleidenschaft gezogen worden sind, und diktieren denen Bedingungen auf, die unerhört sind. Muss ich daran erinnern, hat er gesagt, dass wir erst in 1,5 Jahren, das war vor 4 Jahren, 5 Jahren, bevor er gestorben ist, dass wir erst in 1,5 Jahren beendet haben werden, die Rückzahlung unserer Schuld aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das sind 70 Jahre. Weil damals ging es wie bei den Krediten für Griechenland und die anderen Länder, wie viel Aufschlag müssen sie zahlen, wenn sie es statt in 4 Jahren in 8 oder in 10 oder in 12 Jahren zurückzahlen oder sonst. Und in Wirklichkeit, die ganzen Kredite haben nur den deutschen und den französischen Banken geholfen, weil man nicht wollte, dass die bankrott gehen, weil dann wäre der Euro bankrott gegangen. Too big to fail. Insofern sage ich, dass natürlich ich als nicht Experte für Wirtschaftsfragen, aber eine Meinung dazu habe. Und ich sage, wenn einmal Leute wie der Nobelpreisträger Stiglitz und der bei Gott nicht linke Nobelpreisträger Krugman und der Piketty, der schon ein Linker ist, wenn die alle sagen, die europäische Sparpolitik, die von Deutschland diktiert worden ist, vom Herrn Schäuble, ist suizidär. Der Obama hat genau das Gegenteil gemacht, hat noch ordentlich fest investiert. Die haben zwar jetzt enorme Staatsschulden, viel höher als alle anderen, aber das macht nichts, denn die Wirtschaft brummt. Es hat noch nie so wenig Arbeitslose gegeben in den letzten Jahrzehnten wie jetzt. Und das ist nicht das Verdienst von Herrn Trump, sondern das ist, weil sie nicht Sparpolitik gemacht haben, weil sie gesagt haben, investieren, 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 lock and go. Also es ist halt so, Europa ist eben kein Bundesstaat und es gibt nicht diesen Ausgleich zwischen Nord und Süd, es gibt ihn nicht im Land selbst in Italien und es gibt ihn schon gar nicht europaweit. Und solange man die europäische Wirtschaftspolitik nicht auch als eine gemeinsame Sozialpolitik und eine gemeinsame Steuerpolitik hat, was ja der Macron mit seinen Vorschlägen in der Sorbonne da versucht hat, dass er sagt, machen wir ein europäisches Investitionsbudget, machen wir das und das. Wenn sie in, ich weiß nicht, 7 oder 8 Jahren noch nicht einmal imstande sind, eine Transaktionssteuer von 0,02% einzuführen, obwohl dort die Merkel dafür war, ich habe mich ja gewundert, damals der Schüssel war einer der ersten Konservativen, der gesagt hat, er ist sofort dafür. Lese ich richtig, hallo, der Schüssel, oder? Weil erfunden ist das ja von Attac, was auf Französisch heißt, eine Transaktionssteuer. Und das waren Wirtschaftsprofessoren und ein paar Journalisten von Le Monde Diplomatique. Sie bringen es nicht zustande, weil sie nicht diese 11 oder 12 Staaten zustande bringen in Europa, wo sie sagen, ab dann kann es gut funktionieren. Jetzt tut halt jeder Staat selber ein bisschen, der Österreich hat ja auch so kleine Transaktionssteuern. Mit dem würde man diesen Wahnsinn von BlackRock und anderen großen Firmen, die 78% ihrer Transaktionen Software gesteuert im Nanosekundenrhythmus Millionen um den Erdball schicken, würde man bremsen. Der Schulmeister in Österreich ist ein exzellenter Ökonom, der das genau erklären kann. Der sagt, wenn man so wie in einem Atomreaktor das könnte herunterfahren bei den Bremsstäben, dass es nicht überhitzt wird, dann wäre schon viel gewonnen und außerdem würde da ein bisschen Geld abfallen für Sozialinvestitionen oder andere als Alternative zur Sparpolitik und 0,0. Aber das ist halt, wenn man Anhänger der Hayek-Schule und der Markt regelt alles und der Staat, weniger Staat und mehr Markt und mehr Privat, dann, aber was will man? Der Schröder hat das mitgemacht und der Blair hat das letztlich mitgemacht und der Macron theoretisiert es jetzt. Der sagt, man muss le premier de la cordée, man muss den Seilschaftsführer stärken, der zieht die anderen mit. Es hat keinen Sinn, wenn die ihn herunterziehen, weil dann sind es alle unten. Das ist auf Französisch übersetzt das, was die Amerikaner und die Briten trickle down sagen. Wenn es denen oben gut geht, bleiben für die unten auch was. Sind zu ehrlich.
Ja, wir könnten natürlich noch ewig weiter diskutieren, aber es ist 10 Uhr und ich glaube, es ist Zeit, wir zu schließen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Gallmetzer, für Ihre hochinteressanten, wenngleich nicht sehr erfreulichen Ausführungen. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und wünsche uns allen einen noch angenehmen Abend. Danke. Thank you.
Thematischer und ausführlicher auch alle Grundübel von der Korruption, der Bürokratie, die Justiz, 9 Millionen Prozesse, die zurzeit offen sind ohne Gerichtsurteil und so weiter. Also das kann man alles nicht an einem Abend erzählen.